ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo.
Bernhard Hanel ist zu Gast in SWR 1. Leute, ich habe ehrlich gesagt so leichte Schwierigkeiten, dich und dein Schaffen so vorzustellen. Ich versuch's mal. Du bist studierter Kulturdesigner, baust Spielplätze in der ganzen Welt seit 3 Jahrzehnten.
Stimmt.
Und hast das Weltkinderforum gegründet. Wir gehen auf alles auch im Detail noch ein. Ich frage mich, ob es dich am besten beschreibt oder erklärt, wenn ich sage, dass du Vater von 6 Kindern bist. Wie würdest du es angehen?
Ja, finde ich eine super schöne Beschreibung. Ich bin Vater von 6 Kindern und irgendwie halt so ein Kindheitsromantiker. Also im Negativen wie im Positiven.
Was heißt negativ? Also wenn man Romantiker sagt, ist man tatsächlich mittlerweile fast so weit, dass man sagt, das hat eher einen negativen Touch. Ne? So verträumt und nicht in der Realität angekommen.
Ja, genau. Also so ein bisschen wird mir das auch manchmal gespiegelt, ach du mit deinen Kindern sozusagen und diesen Themen dazu. Aber ich glaube, dass es so relevant tatsächlich ist, dass es ja nicht nur romantisch, sondern eben essentiell ist.
Ja, du hast es zu deinem Thema gemacht im Leben.
Ja, und ich glaube, wir sollten es uns alle zum Thema machen.
Spielkünstler habe ich auch noch gelesen als Bezeichnung für dich. Fand ich auch sehr gelungen.
Ja, ich hader immer, ich weiß immer nicht, wie ich mich nennen soll. Ja, bin ich Unternehmer, weil wir Unternehmen gegründet haben, um Spielplätze und Spielräume und Außenräume zu gestalten und zu bauen, zu planen und so weiter. Bin ich eher Aktivist, weil wir auf der ganzen Welt in Krisengebieten solche Sachen machen. Eigentlich komme ich aus der Kunst, nur dachte ich, ach, nehmen wir das zusammen. Ja, und Schiller sagt es ja so wunderschön, nur wo der Mensch spielt, ist er frei, Spiel und Kunst und frei. Ja, irgendwie kam das so.
Aber das ist natürlich auch, ne, Unternehmer klingt so kalt und nüchtern, so technisch eher schon. Aktivist, das kann man einem auch schon fast schon wieder schlecht auslegen. Also das ist wirklich schwierig, dich zu greifen. Ist das wichtig für dich?
Nee. Sag mal einfach mal Mensch.
Ja. Du bist ein Mensch, das ist doch in Ordnung. Was hält dich jung?
Ja, ich habe das, also da merke ich schon, dass die, weil ich auch wahnsinnig viel mache und wahnsinnig viel und irrsinnig gern mache, dass das einem Kraft gibt und jung hält. Und wenn man eben auch ganz arg viel mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, was ich tue, immer wieder habe ich das Glück, dass ich dann auch Projekte mit denen zusammen irgendwo unterwegs. Jetzt waren wir gerade in Athen und haben bei 35 Grad einen Schulhof gebaut mit 15 jungen Leuten zwischen 12 und 17 und so. Und das hält einen einfach agil und macht wahnsinnig Spaß.
Was ist dir bei deiner Arbeit für Kinder, und du machst es ja schon deutlich, dass es auch immer mit Kindern und Jugendlichen ist, was ist dir da besonders wichtig?
Ja, am allerwichtigsten ist sozusagen die Augenhöhe. Ich glaube, die vergessen wir immer so ein bisschen. Wir nehmen zwar Kindheit in der Zwischenzeit ernst, aber da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf, auf die ganze Frage Kinderrechte und so weiter. Und haben uns da schon viel angewöhnt, dass Kindheit nicht nur ein Übergang zum Erwachsenenalter ist sozusagen. Dass man nicht nur da gucken muss, dass sie irgendwie dann so vernünftige Erwachsene, wie wir denn so zu sein scheinen, werden. Und ich glaube, wir müssen die Kindheit als eigene Zeit, als eigenes Bewusstsein und als ein ganz wertvolles für uns begreifen lernen. Das haben wir noch nicht so richtig drauf. Wir haben es immer noch so als Zwischenstadium. Ja, da müssen sie lernen und da müssen sie halt so werden, wie wir es sind.
Und dann müssen sie irgendwann erwachsen sein.
Und dann müssen sie irgendwann Erwachsenen sein, obwohl wir doch alle eh immer, da können wir auch nie davon wegrennen, Kinder sind. Wir sind ja Kind von jemand. Ja, das, bis wir sterben, sind wir natürlich ein Kind von unseren Eltern. Und ob die noch leben oder nicht und ob die uns gut getan haben und nicht, ist alles gar keine Frage, sondern wir sind's. Und ja, vielleicht müssen wir uns da ein bisschen mehr dran einrichten, dass wir die Kindheit ernster nehmen.
In welchen Situationen bist du noch Kind?
Ja, ich habe das Gefühl, am allermeisten, wenn einem Ideen kommen, also gerade dieses Ideen spinnen und Ideen kommen lassen, das hat noch sowas Kindliches, sowas direkt in der Gegenwart. Ja, also da bin ich nicht irgendwie in der Zukunft und überlegt und was wir ja so tun. Wir sehen ja die Gegenwart eher so als eine Stapelkrise, die wir in die Zukunft reindenken und reinsehen. Und die Kinder sind ja immer ganz offen und sagen, ja, morgen kann doch alles ganz anders sein. Und das ist ja tatsächlich auch der Fall. Es gibt ja keinen Grund, nicht davon auszugehen, dass nicht morgen vielleicht doch alles ganz anders sein können. Und das ist doch wunderbar, wenn wir das von den Kindern lernen können.
Das stimmt. Du sagst, Spielen ist extrem wichtig. Wie oft spielst du selber noch?
Ja, vielleicht zu oft. Nee, kann nicht zu oft spielen. Kein Mensch kann zu oft spielen. Das gibt's gar nicht. Ich glaube, wir spielen alle viel zu wenig. Tatsächlich, wenn wir den Spielbegriff ernst nehmen, was Spielen ist, und das ist natürlich nicht am Handy datteln oder das bezeichnet man ja auch als Spielen, aber das ist nicht Spielen, sondern Spielen ist ja Interaktion, entweder mit anderen Menschen oder mit dem Gegenüber oder mit der Natur oder mit Dingen. Eben immer Weltbeziehung, das ist Spiel.
Kuckuck Kultur ist ein Verein, mit dem ihr Spielplätze im Ausland baut, zum Beispiel in Kriegs- und Krisengebieten. Du baust auch Spielplätze hier bei uns. Das ist so auch da wieder sehr vielschichtig, was du machst. Wie sieht so ein ganz normaler Tag bei dir aus? Oder normal gibt's gar nicht?
Nee, also normal gibt's tatsächlich nicht. Aber nicht, weil ich das jetzt toll finde, sondern einfach, weil das so ist. Ich bin natürlich auch sehr am Hüpfen, weil eine Dependance von uns ist in Basel, also in der Schweiz. Da haben wir nochmal ein extra Unternehmen und dann sind Coco Kultur, der Verein, wo du gerade gesagt hast, der auf der ganzen Welt Spielräume und Spiel- und Schutzräume für Kinder realisiert, der sitzt in Stuttgart. Das Deutsche, wo wir aus Deutschland für Deutschland diese Spielräume und so weiter bauen, die sitzen in Wendlingen, Kuckuck Spielwerk.
Okay.
Und die Planungsgeschichte sitzt auch hier in Stuttgart Match.
Das heißt, du bist auch wirklich viel unterwegs?
Ich bin zu diesen Einzelnen relativ viel unterwegs und dann natürlich auch noch zu entweder zu den Plätzen, wo wir dann
Projekten
bauen.
Ja.
Und auch zu vielen Gesprächen. Also keine Ahnung, nur ein Mini-Beispiel. Morgen bin ich in Berlin und treffe mich dann dort mit einigen Leuten, unter anderem dem Zukunftsforscher, wahnsinnig spannender Typ Peter Spiegel, der ja schon mit Gorbatschow und was weiß ich gearbeitet hat. Und da besprechen wir dann diese Friedensnobelpreis-Idee. Und so hüpfig, ja, ich bin so ein bisschen, glaube ich, so eine Art Schmetterling, also der immer überall so.
Was ein schönes Bild.
Hinhüpft.
Aber du möchtest auch gar nicht, höre ich raus, möchtest gar nicht mehr Normalität in deinem Leben. Also nur jetzt jeden Tag am Schreibtisch sitzen, telefonieren und gucken, dass irgendwie Spielplätze oder Spielräume entstehen, das wäre es nicht.
Das wäre es nicht, obwohl meine Kinder trotzdem manchmal sagen, du bist so ein Sesselpupser, weil ich oft vorm Computer sitze und dann doch, viel ist ja dann am Computerarbeit und in der Zwischenzeit auch Zoom und diese ganzen Sachen. Was machst du denn eigentlich dauernd vor diesem Ding? Aber wenn ich unterwegs bin, sehen sie mich ja natürlich auch nicht.
Dann haben sie einen anderen Eindruck. Ja. Wonach entscheidet ihr, wenn wir mal bei den Spielplätzen bleiben, wo der nächste Spielplatz gebaut wird? Ich kann mal so ein bisschen aufzählen, wo ihr überall im Ausland vor allen Dingen schon aktiv wart. Du darfst die Liste gerne ergänzen. Malawi, Äthiopien, Kirgisien, Bosnien, Rumänien, Albanien, Georgien, Libanon. Aktuell ist es ein Projekt in Bethlehem. Ukraine kann ich, glaube ich, auch noch nennen.
Ja, und wir könnten weitermachen. Ja, Südamerika natürlich. In Afrika, und wie du gerade gesagt hast, für Bethlehem versuchen wir jetzt schon seit fast einem Dreivierteljahr dort in das SOS-Kinderdorf zu kommen, weil dort ganz viele Kinder im Moment auch sind, natürlich auch viele aus dem Gazastreifen und die dort im Moment gar nichts haben. Ja, die sind dort in einem engen Raum und brauchen natürlich außer Essen und Schutz, das ist natürlich erstmal das Wichtigste, dass sie wieder den Schutz haben, brauchen sie natürlich dringend Räume, die ihnen ein Stück Kindheit zurückgeben und das ist das Spiel. Es ist einfach das Spiel, was Kindern wieder sozusagen ein bisschen von dem zurückgibt, was man ihnen ja entrissen hat. Immer zu Unrecht, und das ist keine politische Frage und wer hat jetzt Recht, auf welcher Seite, das ist überhaupt nicht, sondern wenn man Kindern ihre Kindheit raubt, ist natürlich schon so viel kaputt gemacht und so viel zerstört vom Anfang her, von dem Wesentlichen. Ja, man kann ja gar nicht ausdenken, was dann wie schwer diese Biografien dann werden und was für Folgen daraus auch wieder kommen. Und dass man dann wenigstens diesen Kindern, wo es geht und wenn es nur der Tropfen auf den heißen Stein ist, immer ein Stück von ihrer Kindheit wieder zurückgibt. Und das heißt Räume, wo sie spielen. Das ist absolut notwendig.
Jetzt haben wir heute den traurigen Jahrestag. Vor 2 Jahren gab es den brutalen Angriff der Hamas auf Israel. Das ist ein laufender Konflikt und dann versucht ihr da einen Spielplatz zu bauen. Wie schwierig ist das?
Ja, im Moment ist es rasend schwierig. Wir kommen nicht rein. Also wir müssten da mit Containern eben hinkommen und wir kriegen es bisher noch nicht hin. Jetzt scheint es gerade so, als ob wir irgendwie das doch schaffen können. Und dann würden wir gleichzeitig in einem anderen Kinderdorf in Jordanien solche Spielplätze aus, das sind so Spielcontainer, dass man aus dem klassischen Überseecontainer einfach einen Spielplatz auspacken kann. Das hat einfach den Grund, weil der ist transportabel. Das ist das.
Den stellst du hin.
Den stellt man hin und fertig. Und jeder weiß, wie man ihn transportiert, weil das ist das Standardding. Und dass wir ihn in Jordanien aufbauen und die aus Bethlehem dann dorthin kommen und sich das anschauen, wie es geht, weil im Moment immer noch das so aussieht, dass wir selber nicht hinkämen. Also dass sozusagen so der Transfer passiert, aber das sind dann immer die spannenden Momente.
Bist du ein ungeduldiger Mensch? Also hättest du es logischerweise schon lieber gestern stehen als morgen?
Ja.
Gut. Aber da musst du mit deiner Ungeduld dann auch irgendwie klarkommen.
Total, weil das haben wir ja gar nicht in keinster Weise in der Hand. Also wir tun immer alles, ja, und versuchen dann diese wahnsinnigen Papiere und diese Herausforderungen. Und also wir versuchen, bleiben dran, ja, auch wenn es manchmal dann so denken, okay, es wird ja eh nicht. Und so. Und dann kommt auch immer wieder plötzlich der Moment wie jetzt, es könnte doch klappen. Und dann kommt die Euphorie die Freude wieder. Vielleicht kriegen wir es doch hin.
SWR1-Leute-Gast Bernhard Hanel sagt, Spielplätze sind Bankrotterklärungen unserer Gesellschaft. Du verziehst schon so den Mund. Ist das ein Satz, den du mittlerweile bereust?
Ich habe ihn so oft gesagt und er wird jetzt so oft zitiert. Vielleicht war er nicht ganz. Vielleicht war er zu hart.
Der geht aber halt voll auf die 12.
Mhm, ja.
Vielleicht braucht man sowas.
Genau.
Aber du kannst ihn ja kurz erklären. Warum ist das so? Warum ist das eine Bankrotterklärung unserer Gesellschaft, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, das ist das tatsächlich, Rilke hat vor 100 Jahren, jetzt ein bisschen über 100 Jahren mal gesagt, das nächste Jahrhundert muss das Jahrhundert der Kindheit der Kinder werden. Das ist jetzt 100 Jahre her. Das haben wir im letzten Jahrhundert ja nicht gut hingekriegt. Vielleicht müssen wir das dieses Jahrhundert nochmal schaffen. Und wenn Kindheit sozusagen reduziert wird, jetzt nehme ich es nochmal scharf, auf kleine Räume in der Stadt, wo man dann sagt, hier dürft ihr spielen. Schaut mal, da ist jetzt der Platz, da stehen 3 Wipptiere. Ja, da werden ja die Kinder schon mit 2 dement und noch eine Rutsche und eine Schaukel und so. Das ist alles nett und gut gemeint. Aber gut gemeint ist ja immer so ein bisschen der große Bruder von richtig beschissen. Mhm. Ja, sondern das Thema Spiel wird dann einfach so auf einen kleinen Platz definiert und dann denkt man, jetzt hat man es getan. Jetzt habe ich ja diese Pflichterfüllung und du hast ja vorher kurz anmoderiert, die UN-Kinderrechte. Ja, also das haben wir jetzt doch erfüllt. Und darum geht es ja nicht. Also dieses Thema Spiel ist für die Kinder ja sozusagen Weltgewinnung, ist Weltbeziehung, ist überhaupt Beziehung. Also wenn wir Umweltschutz ernst meinen, wirklich ernst meinen, dann müssen wir Kinder ganz früh mit diesem Thema Natur und so weiter in Verbindung bringen. Nachher ist es nur ein intellektuelles Rumgewurstel, ja, sondern wenn wir diese Sachen, genauso wie Friedenserziehung, auch da müssen wir Kinder miteinander spielen lassen und in Beziehung miteinander bringen. Und das ist immer das Spiel. Und dafür braucht es einfach die wirklich guten Räume. Und ich würde so provokant sagen, das sagt die UNICEF und so dauern schon, aber es kommt nicht so richtig an. Eigentlich müssten Gemeinden und Kommunen kinderfreundlich sein. Also es müsste alles so ausgerichtet sein, dass Kinder raus können, dass sie gefahrlos raus können, dass sie ihre eigenen Kreise ziehen können und nicht jetzt von Mama und Papa zum nächsten Spielplatz gefahren werden müssen und so weiter. Ja, also und wir brauchen vielleicht auch viel mehr Räume für alle. Also Räume, wo wir uns dann auch alle wohlfühlen und nicht jetzt eine Rutsche, eine Wippe und irgendwas und noch eine Bank steht, wo dann die Erwachsenen drauf sitzen.
Ja, ich, zur Beobachtung.
Dieses Bild, das finde ich immer den Wahnsinn. Und da hocken die dann und sind froh, wenn die Kinder mal kurz ein bisschen ins Spiel kommen. Aber beim Gerätespiel geht es gar nicht lang. Mhm. Ja, weil da haben sie kurz Zeit, schnell ihre WhatsApp-Nachrichten zu checken. Ja, und weil sie froh sind, die Kinder spielen jetzt. Aber wir brauchen doch lebendige Räume, wo die Kinder dann in ein kreatives, fantasievolles Spiel eintauchen können und lang dort bleiben und dorthin wollen und vielleicht ja auch sogar dann ohne Eltern ja dahin können, wenn sie größer sind schon und so, also auch in eine Eigenverantwortung gehen. Und ich glaube, es braucht dringend Räume, die auch eine gewisse Herausforderung sind, weil Kinder müssen unbedingt lernen, mit Gefahren umzugehen, wenn wir sie davor schützen dauernd, ja, weil wir sie in Watte packen und sagen, oh, das ist zu gefährlich und das ist noch dann schaden wir total, weil wenn ich das nicht selber lerne, Selbsterfahrung und halt das einzuschätzen, was kann ich, was kann ich nicht, kann ich mir zutrauen, und dann komme ich mal in die Gefahr, dann habe ich echt ein Problem.
Was ein guter und was ein schlechter Spielplatz ist, darauf können wir gleich noch eingehen, aber dieser Stellenwert, den wir dem Spielraum einräumen, das ist ja auch schon bezeichnend, wenn Spielplätze, du hast es schon beschrieben, auf mehr oder weniger auf Restflächen entstehen. Dann ist es wirklich nur so, okay, einen Spielplatz brauchen wir auch noch, den machen wir da hinten hin und dann ist auch gut.
Ja, am schlimmsten ist ja eigentlich in diesen Neubauwohngebieten, wo sozusagen so und so viele Flächen vorgeschrieben sind noch für das Thema Spiel. Das ist so ein bisschen wie Kunst am Bau.
Da hat uns der Hörer Björn Fix aus Pforzheim ein Bild geschickt. Er meinte, schaut mal, was wir für einen schönen Spielplatz haben. Man sieht einen Raum, das sind vielleicht 2x4 Meter, ein Wackelpferd drauf und eine Bank. Und das alles schön eingezäunt. Ich glaube, das ist dann halt an einem Wohnhaus, Mehrparteienhaus, und da ist es Pflicht, dass auch irgendwie was für die Kinder ist. Aber das ist ja ein wirklicher Witz.
Ja, und zeigt doch, welchen Stellenwert sozusagen dieses Thema hat. Also ich würde viel, viel weiter gehen. Ich finde, das ist einfach Verarschung am Kind und an dem Thema Kindheit, ja. Die für uns doch die Grundlage ist. Ich meine, die Kinder sind diejenigen, die später sozusagen das Ganze hier gestalten sollen. Und wir hinterlassen ihnen nicht gerade eine wahnsinnig einfache Welt. Ja, also die ist sehr komplex und sehr herausfordernd und so weiter. Dann ist das Mindeste, dass es unsere Aufgabe ist, dass wir ihnen eine vielfältige und spannende und mit wahnsinnig vielen Erfahrungen angefüllte Kindheit ermöglichen.
Du hast eben gesagt, Kommunen und Städte sollten kinderfreundlich sein. Ich habe noch mal ein Beispiel aus diesem Sommer. In Boll im Zollernalbkreis gab es Ärger wegen Wasserfontänen am Dorfplatz, weil sich die Anwohner durch spielende Kinder gestört fühlten. Es herrsche Geschrei wie im Freibad, hieß es. Das macht ja auch noch so eine Schwierigkeit vielleicht deutlich, dass wir es deshalb irgendwie so ein bisschen auch nach außen schieben, dass man eben nicht gestört wird.
Ja, vielleicht, weil wir schon uns so dran gewöhnt haben, dass wir alles so separieren. Also da die Kinder, da die Senioren, mit den Jugendlichen wissen wir in Gemeinden und Kommunen sowieso nicht so ganz genau, wohin damit. Ja, also am besten noch irgendwie ein bisschen skaten, aber irgendwo auf dem Parkplatz ganz weit weg oder so. Ja, und dass wir nicht anfangen, wieder so zu denken, dass wir sagen, okay, diese Außenräume sind das Wohnzimmer des Bürgers, da muss es uns allen gut gehen. Und wenn es uns allen gut geht, dann, glaube ich, kann man auch viel mehr aushalten, weil man dann Teil dessen ist, sozusagen, und sich nicht gestört fühlt von irgendwas, wo man nicht Teil sein kann. Vielleicht sind die Menschen einfach nur traurig, dass sie nicht mitspielen können und sich jetzt nicht mit in die Fontänen reinwerfen im Sommer. Wenn sie das versuchen würden, wäre vielleicht das gar kein Problem.
Was sollte denn ein optimaler Spielplatz alles haben und was vor allen Dingen nicht?
Ja, fangen wir an, ohne Bilder. Ich muss das jetzt beschreiben.
Ja.
Das ist doch spannend.
Bilder im Kopf.
Bilder
Kino,
im, Kino, Kino im Kopf. Bilderkino. Ja, also wenn wir im Team, ich meine, Kuckuck habe ich ja vor 30 Jahren eben aus der Kunst raus mit einem Studienkollegen, dem Robin Wagner, zusammen gegründet. Und damals kam uns schon, und damals war das noch alles kein Thema. Also da waren Spielplätze noch viel mehr als heute, einfach Rutsche, Wippe, Schaukeln und meistens noch aus Stahl und fertig. Mhm. War uns klar, dass so Räume mehr sein müssen als nur das Gerätespiel, sondern sie müssen Erfahrungsräume sein. Sie müssen wirkliche Erfahrungsräume sein, wo Kinder in Erfahrung kommen mit Materialien. Ja, was ist denn so? Wir bauen ganz viel mit wahnsinnigen Granitsteinen zum Beispiel und so weiter. Und wenn dann so ein 10 Tonnen Granit da steht, das ist eine Erfahrung, die ich da habe. Das ist nicht nur toll zum Klettern und nicht nur wahnsinnig spannend, sondern ich mache gleichzeitig auch eine sinnliche Erfahrung, weil Kinder leben ja fast rein aus diesen Erfahrungen, aus diesen sinnlichen Erfahrungen. Und ich glaube, dass die ja heute sozusagen parallel zu dem immer größer werdenden medialen und digitalen Erfahrungen, die Kinder eben auch schon früh machen, und das lasse ich jetzt mal unbewertet einfach stehen, aber müssen sie ja diese analogen Erfahrungen unbedingt eben auch haben, weil sonst fehlt ihnen richtig was, sonst haben wir wie eine Amputation, dann fehlt ihnen Weltbezug. Und so haben wir versucht, schon ganz früh eben so Spielplätze eher als Lebensräume zu verstehen. Ja, die natürlich Herausforderungen brauchen für die wild sind und die klettern wollen, und das muss auch schwer sein, und wir bringen immer die DIN-Norm, die es gibt, an die Grenze und dehnen sie aus, soweit es geht. Ja, und das ist unser tägliches Ringen, drum, ohne dass wir, natürlich wollen wir auch nicht, dass es gefährlich, dass das Kind sich schwerwiegend verletzt ist, will keiner, das ist ja klar.
Und aber trotzdem, Herausforderungen muss es
geben. Echte Herausforderungen und das eben in 12, in 13, in 14-Jähriger und am allerliebsten dann noch Papa und Mama vielleicht doch auch noch gerne mitspielen, weil es einfach Spaß macht, weil es einfach herausfordernd und lebendig ist und dann braucht aber auch so einen Platz Natur. Ich finde, es wäre wunderbar, wenn es wirklich viel Natur noch dazu gäbe, Rückzugsorte. Es gibt eben auch Kinder, die brauchen Rückzug. Die müssen sich auch mal zurückziehen können, die müssen auch mal für sich sein können oder mit ihrer Freundin oder dem Freund sich irgendwo verstecken können. Also es muss ein Ort sein, der möglichst vielfältig ist und der diesen Bedürfnissen von diesen Kindern, den Heranwachsenden, aber auch eben den Erwachsenen gerecht wird. Also sie müssen vieldimensional sein, wahnsinnig vieldimensional und es sind eben Spielplätze nicht.
Und du sagst auch, am besten hätte ein Spielplatz Wasser und eine Toilette.
Ja, ich finde es wahnsinnig schwierig ohne. Also wenn ich jetzt dran denke, ich bin ja jetzt nur mal Vater auch von vielen Kindern und ich gehe auf einen spannenden, tollen Spielplatz und wo die noch klein waren, jetzt ist der jüngste 9, aber wo die noch klein waren und ich muss dann sofort abbrechen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Windeln wechseln muss oder jemand muss und so weiter. Also ich kann dann diesen Ort gar nicht als Ort so nutzen, dass ich dann da auch bleiben kann, 4 Stunden. Ich meine, wenn ich jetzt nur als ein Beispiel, wenn ich die Chance habe, Wasser und Sand mit einzubauen in den Spielplatz, also großflächig, ja, dass da Wasser da ist und Sand und die Kinder anfangen können zu bauen und so weiter, dann kommt ja Dauer ins Spiel. Ja, also beim Schaukeln machen sie es 5 Minuten, beim Rutschen 3-mal oder 4-mal. Ja, aber bei diesen Sachen kommt Dauer rein. Und da müsste so ein Ort ein Aufenthaltsort werden. Da macht uns übrigens, wo wir ja viel unterwegs sind, die Schweiz wahnsinnig viel vor.
Was macht die Schweiz besser? Weniger Bestimmungen?
Ja, weniger Bestimmungen in dem Sinn nicht. Aber sie schauen mehr auf diese Fragen. Ist so ein Ort dann ein Aufenthaltsort? Also große Spielräume und Spielplätze haben dort ein WC und haben eine Möglichkeit, Kinder zu wickeln. Und haben immer einen Trinkbrunnen da, ja. Also die Kleinen natürlich dort auch nicht, aber die Großen auf jeden Fall. Und ja, da wird auf solche Dinge sozusagen, dass man die Bevölkerung ernst nimmt und wirklich mitnimmt, mehr Wert gelegt.
Was mir noch aufgefallen ist, du hast zwar jetzt gerade Wasser ins Spiel gebracht, aber Spielplätze sind ja unwahrscheinlich statisch. Also man kann ja dann im Nachhinein nicht mehr viel verändern. Ist das ein großer Nachteil?
Vielleicht meine Lebensfrage und vielleicht gibt's Hörer, die jetzt das hören und sagen und können mir oder uns dabei helfen, weil Hugo Kückelhaus, das war einer der großen Vordenker von naturnahen und künstlerischen Außenräumen, der Erfahrungswelt der Sinne, der hat mal gesagt, ein guter Spielplatz muss sich mit seinem Nutzer wandeln können. Ja, also eigentlich muss er permanent umgestaltet werden können und so weiter. Und all das geht natürlich nicht, weil wir haben die Norm. Diese Geräte müssen geprüft sein, müssen abgenommen sein. Sie müssen super wartbar sein, weil jede Gemeinde, Kommune und die Stadt heute stöhnt. Ist eh alles zu viel. Wir schaffen sowieso nicht mehr mit Erwartung und so weiter. Wenn wir jetzt mal auf Schulen gucken, wird es ja noch viel schlimmer. Ja, also mein Schulhof muss das dann noch mehr leisten eigentlich, über was wir gerade sprechen. Mhm. Und eigentlich muss er ganz flexibel sein und sich umgestalten können, aber wie man das hinkriegen soll, da fehlt mir noch wirklich die Idee und ich fände es großartig, wenn wir es schaffen.
Es ist eine Idee in Pandemiezeiten gewesen, ein Weltkinderforum genau dort in Davos zu gründen oder entstehen zu lassen, wo sich sonst regelmäßig die mächtigsten Menschen der Welt treffen. Wieso hast du das auf die Beine gestellt?
Ja, ein bisschen haben wir jetzt ja von der Geschichte schon gehört. Mhm. Also meine Leidenschaft für die Kindheit. Also nicht so sehr nur für das Kind an sich, das sowieso. Aber eben für die Frage, was ist Kindheit und was ist das kindliche Bewusstsein und was könnten wir daraus sozusagen an Wert für unsere gemeinsame Zukunftsgestaltung gewinnen? Und damals, es war ja während der Pandemiezeit, wo Schwab dieses Buch rausgebracht hat, The Great Reset, mhm, was ich dann gelesen habe und viele gelesen. Und es war ja auch so hin und her diskutiert. Für die einen war es ein ganz tolles Buch, für die anderen ganz schlimmes. Und das war dann, ist gar nicht wichtig, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern ich habe mich da mit dem World Economic Forum auseinandergesetzt, weil mich das immer interessiert hat, weil ich das schon sauspannend fand, dass ein ein Mensch das geschafft hat, sozusagen einen Ort zu inszenieren, wo so viel Gestaltungsmacht zusammenkommt, ja, und dann in diesem komischen Bergkaff Davos. Mhm. Und wo ich dann plötzlich nachts, es war wirklich um 2:30 das nachts auf die gemerkt habe, nee, aber so geht's nicht mehr weiter. Also wir können nicht permanent weiter sagen, alte Männer bestimmen über unsere Zukunft. Ja, das heißt nichts gegen alte Männer und auch nichts gegen Weisheit und auch gar nichts gegen Erfahrung, aber es braucht diesen ganz anderen Aspekt des kindlichen Bewusstseins. Eben, was ich schon gesagt habe, diese Möglichkeit, des Morgen ganz anders zu sehen, eben neu zu sehen, die haben wir so schwer als Erwachsene. Wir schaffen es nicht mehr, wir reformieren, wir wursteln, wenn wir richtig hingucken, wursteln wir ja rum an diesen Problemen, die wir uns selber zum großen Teil eingebrockt haben. Aber sozusagen in dieses wirklich Neue zu kommen, was braucht es denn jetzt? Das schaffen die Kinder eben so viel besser. Und da das World Economic Forum weiterhin aus vor allem alten Männern besteht, jetzt schon auch Frauen und so ein bisschen, aber habe ich gedacht, okay, wenn die es nicht machen, dann machen wir es. Und nicht jetzt als Gegenforum, das finde ich uninteressant, ich finde gegen eh uninteressant, sondern einfach als komplementär einfach daneben gestellt. Mhm.
Ja. Aber diese Denkweise, was du jetzt gerade nochmal angebracht hast, Kinder, denke, morgen könnte ja schon alles anders sein. Das wird doch aber auch gerne als komplette Naivität abgewischt.
Ja, eben, weil wir immer noch die Kindheit als ein Durchgangszeitalter ansehen. Und das ist Quatsch. Ja, es ist ja kein bisschen realer, also unsere Denke ist ja kein bisschen realer. Wir denken ja immer, wir wären so rational und so weiter. Wenn wir richtig hinschauen, haben wir ja auch immer nur Ausschnitte und so weiter. Also wir sind ja auch kein bisschen mehr rational. Und je mehr wir eigentlich ja uns auch die Welt so eigen machen, das ist ja auch so ein Phänomen. Und je mehr wir ins letzte, kleinste Atom und wissenschaftlich vordringen, umso fremder wird sie uns. Das ist ja auch eine wahnsinnig spannende Komplementärbewegung. Ja, wir wissen in der Zwischenzeit fast alles, aber wir verlieren ganz so oft die direkte Beziehung zu ihr. Ja, sonst würden wir auch mit der Natur und was weiß ich alles untergehen, alle anders umgehen, wenn wir noch in Beziehung wären. Wir werden beziehungsunfähig. Ja, und auch da zeigen uns die Kinder in ganz anderen Move. Mini-Beispiel, wenn ich das noch habe. Ja, natürlich würden alle Kinder auf der Welt, sie spielen ja alle gleich. Das ist ja schon mal ein Phänomen. Also ein Kind im Nepal, im Lepradorf im Nepal spielt gleich wie das Kind im Addis Abeba, egal. Immer gleich. Jedes Kind spielt anders, weil eins ist laut, eins ist leise, eins ist. Aber die Welt kennenzulernen über das Spiel ist bei allen Kindern gleich. Und jedes Kind würde immer mit jedem anderen spielen. Also ein palästinensisches Kind würde heute mit einem israelischen Kind spielen. Das wäre ihm doch Jacke wie Hose. Woher das kommt.
Würde man gar nicht abfragen.
Niemals abfragen. Ja. Höchstens, es spielt nicht so, wie ich es will, dann drehe ich mich um und spiele selber weiter. Das ist aber eine ganz andere Ebene, ja. Oder wo ich den ersten multiethnischen Kindergarten, das war der Start von diesen Auslandsprojekten in Sarajevo gebaut habe. Das war undenkbar, dass da Bosnische und Serbe sozusagen wieder zusammen. Natürlich, aber bei den Kindern ist doch egal. Und den Kindern ist immer egal. Ja, das ist sozusagen nur unser Erwachsenenproblem, was wir da so früh auch schon drüber legen. Deswegen braucht es diesen Schutz der Kindheit, dass jedes Kind in seine Biografie kommen kann, nicht die vorbestimmte von außen, in seine ureigene. Deswegen braucht es diese Plätze und diese Räume. Und deswegen fand ich das wichtig, dieses Thema auf die Metaebene, eben auf die Weltbühne zu bringen und zu sagen, diese Sichtweise, dieser Perspektivwechsel ist absolut so relevant wie eben das WEF. Deswegen gibt es jetzt auch das Weltkinderforum Davos.
Das gab es 2023, 2024. Dieses Jahr ist es ausgefallen. Ist die Idee damit schon gescheitert?
Nee, sie darf eigentlich nicht scheitern. Auch wenn das uns wirklich, das ist einer der Punkte, die wirklich an die Substanz und an die Kraft geht. Wir haben es 25 finanziell nicht hingekriegt, was auch für die schon da waren und für den Prozess wahnsinnig schade war. Wir haben einfach nicht genug Sponsor- und Stiftungsgelder gekriegt, sind aber jetzt dran. Wir haben das Kongresszentrum für 2026 gemietet. Gibt eigentlich kein Zurück mehr und jetzt suchen wir gerade händeringend die finanzielle Unterstützung.
Diese Woche Freitag wird bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhält. Geht's nach US-Präsident Donald Trump, ist die Sache klar, nämlich er sieht sich schließlich als eine Art Friedenspräsident. Schon weiter denkt SWR1 Leutegast Bernhard Hanel, denn du hast eine Initiative für den Friedensnobelpreis 2026 gestartet. Nämlich welche?
Auch so eine irgendwie total verrückte, mit Bindestrich verrückt, der Idee, die auch plötzlich kam, also auch so wie Ideen halt manchmal kommen, die, man will sie ja gar nicht.
Und auch dann, nachts?
Nee, nicht nachts, das war am Tag. Ich war mit meiner ältesten Tochter und einer Freundin in Stockholm und waren da direkt vor diesem Hotel, wo immer im Dezember dann die Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger zusammenkommen. Und da kam es einfach, die Idee, die zwei Mädels waren shoppen und ich saß allein im Café vor diesem Hotel und da dachte ich, Mensch, wenn man wäre doch eigentlich auch mal ein richtiger Ausreißer und eine ganz andere Geschichte, wenn alle Weltkinder den Friedensnobelpreis kriegen. Sozusagen ihre Friedensfähigkeit, die ja im Kindheit, wie ich gerade gesagt habe, dass jedes Kind miteinander mit dem anderen spielen würde, immer. Also wenn wir doch nur Riesenspielplätze zwischen der Ukraine und Russland bauen würden. Ja, jetzt kommt wieder diese unglaubliche Naivität von mir. Egal, aber die Bilder sind eben so. Die Kinder sind friedfertig. Hat auch schon Corti, der die erste PZLS, die Kinderdorf gegründet hat in der Schweiz, war ja auch seine Idee, eine Friedensakademie. Er hat die Waisenkinder nach dem Zweiten Weltkrieg alle aus allen Nationen, die verfeindet waren, aufgenommen. Natürlich haben die zusammen gesprochen. Oder wenn wir beim World Child Forum in Davos junge Menschen aus Israel und aus Palästina da haben, aus der Ukraine, aus Russland und wie man merkt, wie diese jungen Menschen versuchen, diese Gräben zu überwinden und in eine andere Zukunft zu kommen. Erstmal in eine andere Gegenwart und daraus eine andere Zukunft zu bilden. Da dachte ich, ist das doch eine gute Idee, zu sagen, alle Kinder kriegen jetzt mal diesen Nobelpreis und dann sind es nämlich auch Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger, die so behandelt werden, wie sie von uns Erwachsenen in Kriegsgebieten, in Krisengebieten, aber auch in Hungersgebieten, aber auch in unserer zivilisierten Gesellschaft mit der ganzen Frage der Kinderrechte und des Kindesmissbrauchs und was weiß ich. Wie gehen wir denn eigentlich mit unserer Zukunft um? Und ist da nicht alles veranlagt, dass es gut wird, also sozusagen im Grunde gut, ja, was in der Kindheit da ist? Und ich finde allein diese Frage so spannend. Ich weiß gar nicht, ob der Nobelpreis dann an die Kinder gehen muss. Das ist gar nicht so wichtig wie die Frage, was wäre, wenn sie ihn kriegen würden? Was würde gesellschaftlich passieren?
Du begründest es ja auch. Also ich habe mir ein paar Sätze rausgeschrieben. Kinder sind natürliche Friedensstifter. Sie suchen nicht den Konflikt. Man kann Kinder in den Krieg schicken, aber sie brechen ihn nicht vom Zaun. Das macht es ja ganz deutlich. Aber ist das nicht, weil bisher meiner Meinung nach wurde der Friedensnobelpreis ja immer für Geleistetes vergeben. Hier ist es, wie du selber sagst, ein wahnsinniges Versprechen. Ist das nicht eine zu große Symbolik, zu viel Symbolik dann?
Vielleicht ist es genauso, wie du sagst. Und es ist eine zu große Symbolik und jeder Person und jedem, die wirklich Großartiges für den Frieden leistet und die diesen Preis wahrscheinlich wahnsinnig verdient hätte. Wir haben ja auch in Vergangenheit Preisträger, wo man zumindest mal fragen darf, muss das sein, die Europäische Union. Bei Barack Obama kam man einfach wahnsinnig früh. Ja, also sozusagen, da war es auch ein reines Versprechen. Ja, aber ich fände es schon spannend, einmal da auszubrechen und sozusagen in dieses ganz, es geht ja dann ins große Ganze, nämlich die Frage, wie wollen wir gemeinsam als Weltgemeinschaft Zukunft gestalten? Und wenn wir da in eine andere neue Qualität kommen wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen. Es geht nur da.
Für dieses Jahr gab es über 330 Nominierte und das werden im nächsten Jahr mit Sicherheit nicht viel weniger sein. Wie geht man das denn an, um sich da Gehör zu verschaffen, um sich mit seiner Nominierung zu platzieren?
Naja, also es ist für uns jetzt im Moment, wir sind eine ganz kleine Gruppe, die das jetzt vorantreibt, aber dieses Phänomen, dass unglaublich viele aufspringen und auch wenn es total verrückt und wenn es vielleicht auch naiv und kindlich angedacht ist, trotzdem ein ganz großer Zuspruch dafür da ist, einfach sozusagen um diese Frage zu bewegen. Und wir brauchen jetzt so groß wie möglich eine Gemeinschaft an Mitstreitern. Und vor allem brauchen wir natürlich einzelne Menschen, die eingeben dürfen. Das sind entweder ehemalige Friedensnobelpreisträger oder eben andere wichtige Persönlichkeiten. Aber da passiert gerade ganz viel.
Also da habt ihr schon jemanden im Blick, der euch da unterstützen kann?
Da sind welche im Blick, das würde ich jetzt noch ungern so sagen, aber das sind tatsächlich viele, doch, da passiert richtig viel.
Der Song von Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht, passt wie Faust aufs Auge. Den hast du dir übrigens auch gewünscht. Der gibt dir schon sehr viel vor, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen wollen, welche Wünsche und Visionen du noch so hast.
Ja, also ich habe mir ihn tatsächlich gewünscht. Ich finde, ein bisschen an die Macht würde ich ja nicht unbedingt unterstreichen. Dem ist nicht an die Macht, weil die dürfen gern Kind bleiben und Kinder sein. Also wir müssen sie nicht instrumentalisieren. Ja. Ja. Es geht ja mir eher um dieses Kindliche, um dieses Bewusstsein. Also was dann da lebt und was da ist, trotzdem ein schöner Song.
Aber es geht
und
ja
ist auch ganz viel gut drin.
Ja, es geht ja auch darum, Kinder mehr einzubeziehen, also Kinder mehr in die Entscheidungen zu holen.
Ja. Genau, und das wäre so einer meiner ersten Wünsche, zu sagen, dass wir Kinder und junge Menschen einfach viel, viel ernster nehmen und jetzt im Kleinen einfach schon in Entscheidungen mit einbeziehen, da wo es notwendig ist. Also ich finde, einen Schulhof zu planen als Planungsbüro oder so ohne Partizipation macht einfach keinen Sinn. Ja, warum nehmen wir da nicht diejenigen mit rein, die nachher in diesem Raum sein müssen und ihn auch jeden Tag mit Leben erfüllen? Also diese ganze Frage der Partizipation, aber der ernst gemeinten Partizipation, nicht der Wissen so, ja, jetzt fragen wir mal so ein bisschen und dann machen wir doch, was wir wollen. Ja, sondern dieses Ernst meinen, dieser Perspektivwechsel und sich wirklich darauf einlassen, wieder, wie können wir denn zusammenarbeiten als Erwachsene, wir mit unserer Erfahrung, wir mit unserem Rationalen, eben nicht so naiv, wie ich jetzt vielleicht manchmal rüberkomme oder so, sondern ja, das andere braucht es ja auch unbedingt, sonst kommt ja auch nichts auf den Boden. Aber das andere so mit reinnehmen, dieses noch Weltverbundene, dieses Gegenwärtige, dass wir da zusammenarbeiten auf Augenhöhe.
Ich habe so das Gefühl, dass ich dir diese Naivität so ein bisschen ans Bein genagelt habe. Das meinte ich gar nicht, das meinte ich eher so ein bisschen provozierend, weil das ist ja wahrscheinlich genau das, was dir oft auch entgegengebracht wird, dass man dich mit deinen Ideen, aber es sind eben nicht nur Ideen, sondern du setzt sie ja dann halt auch im Verein, im Unternehmen auch um, dass es so als Spinnerei abgetan wird.
Ja, und manchmal kann ich das total nachvollziehen und denke auch, na klar, das ist vielleicht eine Spinnerei. Es ist fast jedes Mal, wenn ich dann abwäge, ist für mich keine Entscheidung, es nicht zu tun, es nicht zu probieren. Jetzt zum Beispiel das World Child Forum, war mir von Anfang an klar, okay, wenn wir das versuchen, das ist ein Riesenklops. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir den stehen können und ob wir das hinkriegen, so ein internationales eine Veranstaltung zu machen. Und es ist auch total möglich, wenn wir jetzt 26 finanziell wieder nicht hinkriegen, dann wird's scheitern. Aber das gehört eben auch dazu, dieses Scheitern. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir aus lauter Rationalismus und Überlegung, geht's oder geht's nicht, kriegen wir es hin oder ist nicht hinkriegen, ganz viel gar nicht versuchen und ganz viel gar nicht einfach in dieses Ausprobieren gehen. Und da wären wir wieder im Spiel. Das Spiel fragt nie, ob es geht oder nicht geht, sondern es wird immer gemacht, weil es im Tun. Und so bin ich, das ist meine Vorgehensweise, sozusagen, ja, wenn es denn wirklich mir sinnvoll scheint oder die Frage richtig, wie auch die Friedensnobelpreisfrage. Und klar kann man sagen, verrückt und naiv und alles von dem. Aber warum sie nicht stellen? Warum sie nicht ausprobieren und nicht doch spüren, gibt's Resonanz dafür? Welche Räume gehen auf? Es geht ja auch immer um Räume.
Aber na klar, erzählen wir lieber Erfolgsgeschichten als Geschichten vom Scheitern, ne?
Ja und nein. Wir erzählen uns eigentlich im Alltäglichen, finde ich, da sind wir so richtig in der Geschichte des Misslingens, ja, okay, und sehr drin. Ja, wir haben gerade bei den Nachrichten aufgezählt, die ersten, was weiß ich, wie viel, sind einfach Geschichten des Misslingens. Klar, sie müssen erzählt werden, wir dürfen nicht drüber weggehen und das ist keine Frage. Aber wir müssen unbedingt auch in die Geschichte des Gelingens, in die Poesie des Gelingens kommen und uns sagen, was haben wir schon alles hingekriegt? Was wird auf der ganzen Welt jeden Tag geleistet? Es gibt so unglaublich tolle Menschen, unglaublich tolle Initiativen, überall und wir erzählen das uns nicht. Weil sie haben keine Metaebene, sie haben nicht die Wirkung von dem Trump, sie haben nicht die Wirkung von dem Politischen, sie haben die Scheinwerfer nicht. Und das ist ja die Idee des World Child Forums, zu sagen, auch dafür braucht es doch die großen Scheinwerfer. Ja, dass wir sagen, was uns denn gelingt als Menschen.
Wir gucken mal so ein bisschen auf die Reaktionen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Silvia Wenk hat geschrieben, mein Statement zum aktuellen Gast, was für ein herrlicher Gast. Der spricht aus, was mal ausgesprochen werden muss, authentisch und echt. Und dann zählt sie halt auf, Kindheit ist Leben, Kindheit ist Zukunft, Kinder stecken in Erwachsenen, Kinder sind kreativ, was wäre die Welt ohne Kinder und. Also ich glaube, die ist komplett auf deinem Kurs, die Silvia.
Ja, vielen Dank.
Sehr gern. Hier kommt noch eine Frage von Frankie, der möchte wissen, ob du Landschaftsplaner bist,
Nein.
weil du dich mit Kinderspielplätzen oder Spielplätzen auseinandersetzt.
Nee, bin ich nicht. Wir haben natürlich in unserem Planungsbüro, eben in diesem Match-Studio für Zusammenspiel, Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, klar, ich selber bin es nicht.
Frank Palmer hat geschrieben aus Bühl, Zitat von dir von heute, VIP-Tiere, wo die Kinder schon mit 2 Jahren dement werden. Was für ein geiler, aber leider wahrer Satz. Das war auch ein Zitat für mich heute, da musste ich sehr schmunzeln. Stehst du zu?
Ja, ich lasse es mal so stehen, ist mir rausgerutscht, aber passt, ja.
Gut. Dann hat geschrieben Rafi, er ist Wohnmobilfahrer, 56 Jahre alt und ist in Europa unterwegs. Und er sagt, in kleinen Kommunen in Frankreich oder Spanien, wenn ich da die Spielplätze sehe, dann möchte ich am liebsten aussteigen und selbst noch dort spielen. Du hast eben schon die Schweiz angesprochen. Ich habe aus Südeuropa eher so die Erfahrungen gerne auch gesammelt, dass es so Spielplätze gibt, wo dann alles auf so einem Gummiboden ist, was ich so nicht so schön finde. Da gibt es ja schon Unterschiede.
Ja, geht mir auch so. Gerade in Frankreich kenne ich jetzt nicht so viele. Da steht dann auch noch an den Geräten nur für Kinder von 7 bis 12 oder von 7 mhm. bis, also so totaler Blödsinn. Und viel mit diesem Tartanbelag und so, aber vielleicht mag er uns mal die schönen Spielplätze und die Orte zeigen, das wäre doch toll.
Dann gibt es hier noch von Hüs Serik aus Ravensburg eine Wortmeldung. Das ist auch genau meine Beobachtung. Wir trennen alle Generationen voneinander, damit wir alle Ruhe voneinander haben. Das machen wir sehr ordentlich in Deutschland und sehen dabei nicht, dass wir uns aus den Augen verlieren. Das ist genau der Aspekt, den du auch angesprochen hast, dass es eben dieses Miteinander auch geben muss und nicht da hinten in der Ecke die Kinder und da vorne in der Ecke die ältere Generation.
Ein ganz arg wichtiger Aspekt, also den dürfen wir wirklich nicht verlieren. Wir müssen wieder wirklich zusammenkommen, das, was wir getrennt haben, wieder zusammenführen. Da sind so Orte hilfreich, die Orte kann man so gestalten und das gilt für gebaute Orte genauso wie für ein World Child Forum, als sozusagen solche Räume, dass wir wirklich zusammenkommen.
Ute Christ hat geschrieben, sie ist in den 50er, Anfang der 60er Jahren aufgewachsen. Der ganze Stadtteil Stuttgart-Münster war für sie und ihre Freunde ein reiner Abenteuerspielplatz. Es gab noch Ruinen zum Erkunden, Bäume zum Klettern, Hecken zum Verstecken und fast keine Autos. Das lässt sich dann nicht mehr zurückdrehen?
Doch, aber ganz anders. Also zurückdrehen wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nach vorne drehen und wieder Räume schaffen.
Wie lässt sich es nach vorne drehen?
Ja, ich glaube schon, wenn wir dieses Bewusstsein schaffen, dass es uns am allerbesten geht, wenn es unseren Kindern gut geht. Also wenn wir da das Bewusstsein drauf lenken, dass wenn wir unseren Kindern den bestmöglichen Start in ihre Biografie ermöglichen, dann haben wir die, das ist sozusagen unsere Garantie für eine glückende, zumindest einigermaßen glückende Zukunft. Ja, das könnten wir schon hinkriegen.
SWR1-Hörerin Sarah hat geschrieben zum Thema Spielplatz, man braucht gar nicht in die Schweiz zu schauen. Ein gutes Beispiel wären auch die Aller-Hopp-Spielplätze im Rhein-Neckar-Kreis. Und da sagst du, stimmt, habe ich auch mitgemacht.
Absolut, da gebe ich maximal recht. Da haben wir viele von denen, haben wir den Spielbereich gestaltet. War natürlich ein großes Glück, weil da einfach auch das notwendige Geld einfach mal zur Verfügung stand.
Hier gibt es noch eine Wortmeldung von Ulrich Holzwart, der ist nicht so ganz einverstanden. Er schreibt, die Naivität des heutigen Studiogastes ist kaum zu übertreffen. Das sind dann so Sachen, die dir halt immer wieder entgegengebracht werden und die dich aber nicht von deinem Weg abbringen lassen.
Ja, und ich mag das auch so stehen lassen und kann das irgendwie auch genauso annehmen. Das mag so wirken. Und vielleicht ist es auch so, was sozusagen für mich selber dagegen spricht, ist, dass wir an so vielen Stellen ganz reale Projekte, ganz tolle Spiele und Schutzräume auf der ganzen Welt für Kinder, denen es wirklich ganz anders geht als uns, wo die Biografien ganz anders aussehen, hinkriegen. Und ich glaube, ein Stück Naivität und ein Stück Vision, also irgendwie ohne Vision bin ich reduziert auf mein schadhaftes Gebiss, hat mal jemand gesagt. Ja, also ohne diesen Mut, auch das Unmögliche oder auch das, was jetzt nicht direkt auf der Hand liegt, mal auszuprobieren, aber auch in Kauf zu nehmen, wenn man scheitert.
Gerd hat geschrieben und fragt, ist es richtig, an Kuckuck Kultur e.V. zu spenden? War gar nicht so einfach, die Adresse zu finden.
Vielen Dank für den Hinweis und es ist super richtig.
Sehr gut. Dann gibt es noch ganz viel Zuspruch zu deinem nächsten Riesenprojekt, den Friedensnobelpreis im nächsten Jahr allen Kindern zu geben. Vielen Dank, Bernhard, dass du da warst.
Super, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat richtig Spaß gemacht.
Das ist bei mir genauso auf meiner Seite und ich wünsche dir alles Gute bei deinen Projekten.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.